Ja, letzte Woche lautet das Thema Willkommen in der Realität. Das musste Ahab erleben, was das für ihn bedeutet. Seine Realität war eigentlich ohne Gott, obwohl er sehr religiös war, aber er lebte eigentlich ohne Gott. Heute ist eigentlich die Fortsetzung von dem. Wir sehen nämlich, wie er wieder in seine Realität ankommt. Und das, was letzte Woche aussah, als demütigt er sich vor Gott, ist eigentlich nur oberflächlich gewesen. Willkommen in der Realität, vielleicht muss das auch, ich habe es eben auch schon im Gebet angesprochen, gerade unser Haus Europa erleben. Was im Moment läuft, ist sehr, sehr tragisch. Aber es ist eine Folge von dem, wenn wir in einem ganzen Kontinent Gott über Bord werfen und meinen, wir schaffen das in eigener Weisheit. Wir brauchen viel, viel Gebet, viel, viel Weisheit. Willkommen in der Realität, dass dieser Traum vom Paradies Europa platzen wird. Und dann kommt es darauf an, wer hat die Antwort? Wo ist die Antwort? Und die finden wir tatsächlich bei Gott, die finden wir in seinem Wort. Deswegen schauen wir uns auch die Bibel an, nicht nur irgendwelche schönen Verslein, sondern gehen Vers für Vers durch die Bibel. Und ich bitte euch, dass ihr mal aufschlagt, 1. Könige, Kapitel 22, ab Vers 1. Wir haben heute ein bisschen größeren Text, deswegen werde ich mich heute versuchen, mal mehr an mein Konzept zu halten, damit wir auch schön mit der Zeit durchkommen. Ein interessantes Thema, Heiliger Geist oder Manipulation. Die Zeiten haben sich gebessert, also letzte Woche gehe ich jetzt nicht mehr groß darauf ein, was da passiert ist. Auf alle Fälle, Ahab hat Frieden, er lebt in einer Friedenzeit, er erstarkt wieder zu neuer Kraft. Er kommt wieder an darin, dass er sich sagt, wow, ich habe was drauf. Und wir lesen dann gerade ab Vers 1 Folgendes. Und sie verhielten sich 3 Jahre lang ruhig, oder es war Frieden 3 Jahre lang. Es war kein Krieg zwischen Aram, das war dieser Feind, der immer Israel entgegenstand, und Israel. Aber im 3. Jahr, da kam Josaphat, der König von Juda, zum König von Israel herab. Die hatten ja immer so Zwistigkeiten untereinander, ja? Die haben immer so Krieg gehabt. Da haben wir uns auch drüber unterhalten. Und Vers 3, und der König von Israel sagte zu seinen Dienern, habt ihr nicht erkannt, dass Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir bleiben still, anstatt es der Hand des Königs von Aram zu entreißen. Wie gesagt, er lässt hier wieder seine Muskeln spielen. Eigentlich hätte er was anderes machen sollen, als jetzt schon wieder Gedanken zu haben von Eroberungen. Eigentlich hatte er recht gehabt. Ramoth Gilead gehörte von der Aufteilung des Landes zum Ostjordanland und das war unter Mose ja verteilt worden. Aber es war jetzt überhaupt nicht die Zeit, sich Gedanken zu machen über irgendwelche Landeinnahmen. Aber er war halt König. Und das war ja Ahabs Kernproblem. Jürgen hatte letzte Woche das nochmal ausführlich gesagt. Das Kernproblem, er wolle eigentlich ein richtiger König sein. Und ein richtiger König, was macht er? Er regiert und er sagt, wo es lang geht. Fast schon wie so ein Diktator. Aber ein König Israels war eigentlich kein richtiger König, wenn man das mal provokativ sagen muss. Weil König war Gott. Und Ahab wollte eigentlich ein richtiger König sein. Und er wollte nicht immer Gott fragen, was dran ist. Das war seine Realität, in der er lebte. Und hier spielt er jetzt wieder richtiger König. Und es heißt im Vers 4, und er sagte zu Josaphat, ach so, das habe ich noch vergessen. Josaphat war verschwägert mit Ahab. Da könnten wir jetzt auch wieder eine ganze Predigt drüber halten. Eigentlich waren sie ja Feinde, aber irgendwie hatten sie einen Friedensvertrag geschlossen. Und wie schloss man damals Friedensverträge? Indem man sich einfach eine Frau aus der Sippe des anderen Königs nahm. Das machte man so. Deshalb hatte auch Salomo so viele Frauen. Das war ein Punkt. Die meisten seiner Frauen, das waren Bündnisse, die schloss man so. Ist vielleicht gut so, dass wir das heute nicht mehr so haben. Ja. Aber das war so gewesen. Vers 4 heißt es, und er sagte zu Josaphat, willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen? Das sagt Josaphat zum König von Israel, natürlich, ich bin wie du, mein Volk ist wieder wie dein Volk und meine Pferde sind wie deine Pferde. Zu schnelle Antwort. Wir müssen manchmal aufpassen, bevor wir eine Antwort geben. Josaphat war nämlich nicht wie Ahab. Haben Sie eben gesehen. Ahab war König. Und er wollte König sein. Josaphat wusste aber, was es bedeutet, König von Israel bzw. von Juda zu sein. Denn Josaphat war einer, wenn ihr die Geschichten mal lest, im 2. Chronik könnt ihr das nachlesen, ab Kapitel 17. Er war einer, bei jeder Entscheidung frug er Gott um Rat. Er war König, aber er wusste, Gott ist der eigentliche König. Deshalb war er nicht wie Ahab. Und er besinnt sich auch direkt. Er schaltet nämlich das Hirn ein, nachdem er diesen blöden Satz gemacht hat. Und in Vers 5 heißt es, und Josaphat sagte zum König von Israel, befrage doch heute das Wort des Herrn. Das machte er nämlich so. Für Ahab war das ein bisschen schwierig, aber er kannte ja das religiöse Spiel. Für ihn war das nämlich Religiosität, das Ganze, ja. Und er wusste genau, welche Knöpfchen man drücken muss, damit das so aussieht wie ein großes geistliches Ding und dass Josaphat dann auch wahrscheinlich zufrieden sein wird. Also, was macht er? Da versammelte der König von Israel die Propheten. Das sind jetzt keine Baalspriester oder so, sondern er versammelt tatsächlich Propheten, etwa 400 Mann. Und er sagte zu ihnen, soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder soll ich es lassen? Sie sagten, zieh hinauf und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Was er macht, er veranstaltet hier eine Prophetiekonferenz. Also ein richtig dickes Ding. Ein richtig dickes Ding. Da kommen Propheten von überall her und da werden Flyer gedruckt, im Internet verbreitet, so wie wir es heute mal machen. Ja? Und sie kommen zusammen und feiern ein richtig dickes Fest zur Ehre Gottes. Da wird Gott angebetet, da ist der Geist der Einheit. Wow, der Geist der Einheit, das ist richtig cool, was da abgeht. Nach außen hin. Das heißt in Vers 10 zum Beispiel, und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron, begleitet mit königlichen Gewändern auf einem freien Platz am Toreingang von Samaria und alle Propheten weissagten vor ihnen, also ein richtiges Open-Air-Event. So spricht der Herr. Und da kamen auch noch beeindruckende Illustrationen. Wir würden heute PowerPoints machen. Wir haben es heute ein bisschen einfacher. Aber bei denen, die mussten das halt spielen, sozusagen als Theater. Ja? Dann heißt es hier im Vers 11, und Zedekia, der Sohn des Kenana, machte sich eiserne Hörner und sagte, so spricht der Herr, mit denen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis sie vernichtet sind. Ebenso weissagten alle Propheten, indem sie sagten, zieh hinauf nach Ramoth in Gilead und führ Israel zum Sieg. Und der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Also richtig super, klasse Atmosphäre. Alle waren eines Sinnes und alle sagten, hier ist Gott und hier wird richtig Gott verherrlicht und auf die Stimme Gottes gehört. Alle waren der Meinung, außer einem. Josaphat, von ihm heißt es in Vers 7, Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen? Was für ein Affront, da überlegt euch das mal, ja? Ein riesendickes christliches Event, übertragen wir das mal in unsere Zeit, und alle sagen, wow, Gott ist hier und Gott spricht. Nicht nur einmal, sondern durch 400 Propheten. Und da kommt ein Ehrengast und tritt auf die Bühne und ist jetzt dran und sagt, hey, ich habe den Eindruck, das ist ja alles ein großer Zirkus. Gibt es nicht irgendwo jemand, der mal wirklich hört, was Gott hier zu sagen hat? Also schon ein bisschen schwierige Situation, oder? Ahab versucht, die Situation zu retten und sagt im Vers 8, einen Mann gibt es noch, durch den man den Herrn befragen könnte. Aber ich hasse ihn, denn er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses. Es ist Micha, der Sohn des Jimla. Josaphat aber sagte, hey, der König spreche nicht so. Also was ein aufschlussreicher Satz. Er lädt sich also nur Leute ein, wo er schon genau weiß, in welche Richtung das Ding geht, und er nennt sie Propheten. Das waren vermutlich auch Propheten, sonst wird es hier nicht stehen. Aber irgendwie wusste er, das Ding geht gut aus für ihn. Er war König, er wollte entscheiden und er brauchte Leute, die seine Entscheidung bestätigen. Dazu braucht man aber keine Propheten. Und es sind auch eigentlich, sind es keine Propheten oder die Propheten haben irgendwie einen schlechten Tag erwischt. Und wenn jemand was anderes sagt, will man das natürlich nicht hören. Deshalb sagt er, ich hasse ihn. Vers 9. Da rief der König von Israel einen Hofbeamten und sagte, hol schnell Micha, den Sohn des Jimla. Wir lesen Vers 13 weiter. Der Bote aber, der hingegangen war, Micha zu rufen, redete zu ihm und sagte,
siehe doch die Worte der Propheten, ja, das ist jetzt ihr Bote, er kommt jetzt zu Micha, und das ist schon fast lustig hier. Siehe doch, die Worte der Propheten sind einstimmig gut für den König. Lass doch dein Wort sein, wie das Wort eines von ihnen, und rede Gutes. Wehe, du sagst irgendwas Falsches. Genauso geht das. Ich übertrage mal. Mal jetzt mal einen Riesensprung in unsere Zeit. Ich glaube, es gibt auch unter Christen einen sogenannten, ihr kennt eines meiner Lieblingsworte, Mainstream. Es gibt auch unter Christen einen gewissen Mainstream, eine Linie, die so und so zu laufen hat. Und wehe, da ist ein Quertreiber, der sagt irgendwas anderes. Es ist oft die Rede von dem Geist der Einheit. Was ist denn das überhaupt? Der Geist der Einheit. Also das heißt, wenn Einheit da ist, dann ist auch der Geist da. Ja? Man muss es mal ein bisschen hinterfragen. Um was geht es da eigentlich? Vers 14 heißt es, Micha aber sagte, so wahr der Herr lebt, nur was der Herr mir sagen wird, das werde ich reden. Vers 15, und als er zum König kam, sagte der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen oder sollen wir es lassen? So, jetzt bist du in der Rolle. Kommst auf dieses Riesending, du weißt genau, was Gott will, sagen will, und jetzt kommst du dahin und alle sagen, also du weißt, was du zu sagen hast. Was machst du jetzt? Du stehst jetzt auf dieser Bühne, 1000 Leute um dich rum. Schon schwierig. Ich werde manchmal von Leuten um Rat gefragt, Gespräch oder so, die eigentlich schon alles entschieden haben, die eigentlich genau wissen, welchen Weg sie gehen, die sogar kommen und sagen, Gott hat mir Frieden darüber gegeben. Aber eigentlich weiß ich, dieser Weg ist nicht richtig, ist nicht gut. Nur da kommt mir so eine starke Überzeugung entgegen und dann stehe ich oder sitze da, was soll ich jetzt sagen? Und wisst ihr was ich manchmal sage? Mach, geh. Du kennst doch den Weg schon. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann geh den Weg. Was soll ich denn dann noch sagen? Und genau das macht Micha hier. In Vers 15, im zweiten Teil heißt es, das sagte Micha zu ihm, zieh hinauf, führe Israel zum Sieg, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. So richtig krass, oder? Interessanterweise, jetzt wird es noch interessanterweise bemerkt Ahab, Moment, hier stimmt was nicht, und sagt im Vers 16, der König sagte zu ihm, wie viel mal muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nichts zu mir redest, als nur die Wahrheit. Ja, irgendwo ist der, sag mal, er merkt also, das, was der Micha hier sagt, obwohl er genau das Gleiche sagt wie 400 andere Propheten, das entspricht eigentlich nicht der Wahrheit. Ich erlebe es manchmal auch, wenn Christen zu mir kommen und wir reden über eine bestimmte Sache und es geht da vielleicht auch um Sünde, vielleicht um irgendwas, was da läuft im Leben. Ich habe aufgehört, darüber zu diskutieren, mit 1000 Bibelstellen zu kommen. Hey, das ist nicht in Ordnung. Schau mal hier, schau mal dort, schau mal da. Diskussion bringt sowieso nichts. Weißt du, was ich manchmal sage? Sage ich, hey, du weißt, was der richtige Weg ist. Genau wie Ahab das wusste. Du weißt, was der richtige Weg ist. Weißt du warum? Weil du den Heiligen Geist hast. Wenn du Jesus Christus im Herzen hast, dann hast du den Heiligen Geist. Und wenn du wirklich mit Jesus lebst und leben willst, dann hast du keinen Frieden über irgendeine Sache, die du gehst, die nicht nach Gottes Willen ist. Oder du bist schon so abgebrüht. Und das ist hier ein bisschen der Punkt, den wir sehen. Ahab wusste eigentlich, obwohl er ein Riesending war und alle in das gleiche Horn bliesen, wusste Ahab, hier ist was faul. Aber er wollte halt seinen Weg gehen. Vers 17 heißt es, das sagte er, also er will die Wahrheit hören, ja? Ahab sagt, ich will die Wahrheit hören. Dann sagt Micha, okay, du willst die Wahrheit hören, dann sage ich dir die Wahrheit. Das sagte Micha. Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und der Herr sprach, diese haben keinen Herrn, sie sollen in Frieden zurückkehren, jeder in sein Haus. Also das wird nicht zum Erfolg führen und sie haben keinen Herrn. Das heißt mit anderen Worten, Ahab wird nicht mehr da sein als König. Da sagte der König von Israel zu Josaphat, also Ahab zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, er weissagt nichts Gutes über mich, sondern nur Böses? Okay. Nun ist es wieder Micha der Böse. Und es ist nicht Gott, der redet. Wir sehen hier eine ganz interessante Folge. Auch das wieder passt gut oft in die Seelsorge rein. Du sprichst mit einem Seelsorger oder mit jemand, wo du Rat haben willst, und jetzt sagt dir der Ratgeber irgendwas. Du willst das aber eigentlich gar nicht hören. Und dann sagst du, der ist nicht kompetent, der versteht mich gar nicht. Das ist nicht der richtige Weg. Ich suche mir jemand anders. Ich glaube, das ist manchmal das Problem, dass wir auf der Suche sind, dass wir von einem Seelsorger, von einer Gemeinde zur anderen laufen, weil uns das einfach nicht gefällt, was wir da hören. Und dann suchen wir das, was uns gefällt. Und wir können das beurteilen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. So ist es mal wenigstens hier. Für Ahab ist einfach der Preis zu hoch. Er hätte nämlich von seiner Realität wieder weg müssen. Micha sagt nichts anderes, was Elia jahrelang ihm gepredigt hat. Aber er wollte es einfach nicht. Vers 19, und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn, das wird jetzt richtig krass. Das ist auch so ein Text, wo man echt gerne drüber predigt. Du hast über Johannes 3, Vers 16 schon 150 Predigten gehört. Aber das ist sowas richtig kernig. Und Micha sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen. Und das ganze Heer des Himmels stand um ihn, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Der eine sagte dies, der andere sagte das. Da trat der Geist, man könnte auch übersetzen, da trat ein Geist, die Rede ist nicht vom Heiligen Geist, hervor und stellte sich vor den Herrn und sagte, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Da sagte er, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Und er sprach, Gott sprach, du sollst ihn betören und du wirst es auch können. Geh aus und mach es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gegeben, denn der Herr hat Unheil über dich geredet. Viel Spaß im Hauskreis kommende Woche, wenn er über diesen Text redet. Ja. Du fragst dich, wie kann sowas, was geht hier ab? Nun, denk mal an Hiob. Also erst würde ich sagen, frag Gott, was hier abgeht. Ja? Aber denk mal an Hiob, Hiob 1, Vers 6, da sehen wir, wie der Teufel irgendwie Zugang hat zu Gottes Thron. Oder, das steht ja am Anfang. Und dann lesen wir das zum Beispiel auch bei Saul, dass da ein böser Geist über ihn kam oder Gott schickte einen bösen Geist. Und wisst ihr, das geht bis in die Offenbarung, wo es heißt, in Offenbarung 12, Vers 10, könnt ihr das gerne mal nachlesen, da heißt es sozusagen, dass der Teufel vor den Thron Gottes kommt und versucht, die Brüder und Schwestern, also uns, ständig Tag und Nacht zu verklagen. Was da genau abgeht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, wir sind am Weg zum Sieg. Wir haben es eben gesungen, du hast den Sieg. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt und der Teufel hat tatsächlich auch noch Macht. Und der Teufel versucht, uns Menschen ständig zu verklagen vor Gott. Wie das genau passiert, wissen wir nicht. Aber das steht hier. Und hier ist genau wieder so ein Szenario. Und was macht Gott? Gott lässt das zu. Gott öffnet das Tor und sagt, okay, geh. Gott hat seine Hand über uns und Gott lässt Dinge nicht zu. Besonders wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen und wenn sein Heiliger Geist in uns lebt. Aber der Teufel versucht immer wieder sein Ding zu drehen. Und hier geht es so weit, dass er diese Dämonen oder diese Lügengeister freien Lauf lässt, um Ahab zu Fall zu bringen. Also das vielleicht mal so in Kürze. Und das Ergebnis sollte uns eigentlich zu denken geben. Ein falscher Geist, der täuschend echt gläubige Menschen durch andere gläubige und pseudogläubige Menschen verführt. Und ich glaube, das geht auch heute. Nicht, dass ein, sagen wir mal, Geist von unten oder dieser Lügengeist in Christen hineinkommen kann. Wenn du Jesus im Herzen hast, hast du den Heiligen Geist in dir. Aber du kannst von außen manipuliert werden, das ist durchaus möglich. Und du kannst diese Meinung zu deiner Meinung machen. Das kann irgendeine Meinung sein, in unserem sozialen Leben, in der ganzen Entwicklung, in der ganzen Veränderung unserer Gesellschaft. Das kann aber irgendwelche geistlichen Dinge sein, die du als Wahrheit anschaust und du übernimmst die einfach. Das können natürlich auch Dinge sein von Menschen, die bewusst von der anderen Seite gesteuert sind, um Menschen in die Irre zu führen. Und da sind wir auch schon am Ende des langen Textes. Im Vers 24 heißt es, da trat Zedekia, der Sohn des Kenana, heran, nachdem Micha das gesagt hatte. Der war natürlich stinksauer, dieser Prophet, sagte, wie kann der so einen Müll verzapfen? Das denken vielleicht auch einige jetzt hier, was erzählt denn der eigentlich? Das kann doch gar nicht sein. Und dieser Zedekia kam heran, schlug Micha auf die Backe und sprach, auf welchem Weg ist denn der Heilige Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden? Also richtig krass, ja. Und in Vers 27 sagt Ahab, setz diesen ins Gefängnis, speist ihn mit Brot der Bedrängnis und mit Wasser der Bedrängnis, bis ich in Frieden zurückkomme. Micha aber sagte, wenn du je in Frieden zurückkehrst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, hört es, ihr Völker, alle. Das ist übrigens, woran man einen echten Prophet erkennt, in dem auch das eintrifft, was er sagt. Ja? Das ist auch ein wichtiges Merkmal. Es gibt viele selbsternannte Propheten heutzutage. Wenn dir einer sowas sagt, dann schreib das doch einfach mal auf und erinnere ihn ein Jahr später nochmal, was er damals gesagt hat, was eintreffen sollte. In den 30 Jahren meines Dienstes oder unseres Dienstes haben wir schon sehr viel in dem christlichen Mikrokosmos erlebt. Vieles kommen und gehen sehen, vieles sehr, sehr Gutes, vieles gewirkt durch den Heiligen Geist. Aber auch viele Dinge, die schlichtweg Blödsinn waren. Es geht ja jetzt einfach darum, dass wir uns diese Geschichte hier anschauen und wir sehen, hier ist was gewaltig schiefgelaufen. Und wir schauen, was hat das mit uns zu tun oder was bedeutet das, was hat das für Konsequenzen? Und wir schauen uns hier drei Punkte an. Und der erste Punkt lautet unsere Beobachtung. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das sehen wir hier in der Geschichte, oder? Es ist auch nicht alles biblisch, was in der Bibel steht, habe ich schon öfters gesagt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich denke, das weißt du, das hast du auch schon oft genug erlebt. Und das haben wir auch schon alle erlebt. Es ist nicht alles von Gott, wo jemand sagt, so spricht der Herr oder the Lord told me. Ich habe schon Dinge erlebt, die sind wirklich haaresträubend. Da gab es Leute in der neueren Zeit, gar nicht lange her, der hatte den Eindruck von Gott, der sollte einem in den Bauch treten auf der Bühne, damit er von Krebs geheilt wird. Mir hat jemand einen Link zugeschickt von einem Pastor in Afrika, dem hat Gott gezeigt, eine schwangere Frau in den Bauch zu treten. Immer wieder, das kannst du auf dem YouTube-Video sehen, du wirst fast schwindelig. Das ist definitiv der Geist von unten, ja. Da gibt es Dinge, oder der Geist wird mit heiligem Lachen freigesetzt, oder da kommt irgendwelcher Goldstaub über die Gemeinde und die Herrlichkeit des Herrn erscheint und so weiter. Vieles einfach auch Menschliches. Und immer wieder die Rede von Geld, immer wieder Geld. Das siehst du ganz häufig auch am Fernsehen, wenn du irgendwelche Leute siehst, es geht oft um Geld. Es geht nicht mit Jesus, es geht ums Geld. Wenn du eine Gemeinde suchst und da wird mehr über Geld geredet als über Jesus, dann lauf schnell weg. Da wird nämlich nicht Gott angebetet, sondern der Mammon. Gib 1.000 und du kriegst 100-fach zurück am Ende der Woche. Hier bei Ahab wird uns eine Atmosphäre beschrieben, das habe ich eben bereits gesagt, die können wir in jedem Gottesdienst erleben und bei jeder guten Konferenz. Gottesdienst oder der Beweis, dass hier Gott gegenwärtig ist, ist nicht ein guter Worship, ein guter Redner, viele Leute, die zusammenkommen, Wachstum, selbst noch nicht mal Wachstum, das sind alles keine Beweise, dass Gott da ist und auch nicht der Geist der Einheit. Wenn 30.000 Menschen am Schlossplatz singen, lobe den Herrn meine Seele, ist das nicht der Geist der Einheit, dann ist das vielleicht was Schönes. Aber wir dürfen das nicht verwechseln, dass wir sagen, okay, hier ist Gott, weil hier das und das passiert. Das sind nur äußere Dinge. Es gibt andere Dinge, an denen wir das erkennen können oder erkennen müssen. Und sicherlich bist du hier und da auch schon mal auf die Nase gefallen, weil du hast den Eindruck gehabt, Gott redet durch die Person, durch die Gemeinde, durch die Bewegung oder auch direkt zu dir. Du hast bis dem nachgegangen und du wurdest bitterlich enttäuscht. Du hast gemerkt, dahinter ist Leere, dahinter ist Verlust, dahinter ist sogar, hier bei Ahab sehen wir, da ist sogar Tod dahinter. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Einzelnen. Ja, du wirst enttäuscht, weil vielleicht nicht eingetroffen ist, was man dir versprochen hat. Oder was du gemeint hast zu hören. Oder du lässt einfach Gott einen guten Mann sein. Du sagst, weißt du was, ich gehe weiterhin, ich bin weiterhin Teil der Gemeinde, das gehört ja dazu, aber ich bin da ganz, ganz vorsichtig geworden. Du ziehst dich vielleicht auch ganz einfach zurück, weil du einfach nicht mehr weißt, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Du wärst kritisch. Du hinterfragst ständig. Und du ziehst dich zurück in dein Schneckenhaus. Und das ist oft die Beobachtung, oder das ist oft das Ding, was ist jetzt, eine Folge, nach unserer Beobachtung, es ist nicht alles Gold, was glänzt, dass wir uns zurückziehen ins Schneckenhaus. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn du das tust, dann bist du genau wie einer, der mit Gott nichts am Hut hat. Ihr kennt den Spruch, ich glaube nur das, was ich sehe. Und leider ist bei vielen Christen das der Fall. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und wir leben als Realisten in dieser Welt. Und wir machen genau das, was Ahab gemacht hat, was Jürgen letzte Woche angesprochen hat. Wir sind realistisch und realistisch heißt, wir haben unser Hirn eingeschaltet und bitte das mit Gott, das gehört alles mit dazu, aber ich muss schon gucken, wo es lang geht, weil sonst läuft es in die falsche Richtung, weil du enttäuscht wurdest, weil da Dinge sind, die du nicht mehr einordnen kannst. Das hier war sehr, sehr ernüchternd, das ist eine sehr ernüchternde Geschichte und tatsächlich, sie verlieren die Schlacht, es gibt viele Tode, es gibt viel Demütigung und es gibt riesen Enttäuschung und es ist interessant, in dem Wort Enttäuschung steckt das Wort Täuschung drin. Enttäuschung, wie oft bist du enttäuscht worden und weil du so oft getäuscht worden bist, vielleicht auch von anderen Christen, vielleicht sogar auch hier in der Gemeinde, hast du jetzt deine Richtung angenommen? Vielleicht sitzt du hier auch, weil du jahrelang in einer anderen Gemeinde warst und warst dort enttäuscht und jetzt kommst du hier hin. Aber weißt du was, du wirst hier auch enttäuscht werden von Menschen. Es kommt darauf an, dass wir die Dinge richtig beurteilen und das schauen wir uns hier an. Ahab stirbt bei der Geschichte, das werden wir uns nächste Woche anschauen. Damit werden wir auch mit dem ersten Könige schließen. Er stirbt bei dieser Geschichte und Josaphat geht zurück. Josaphat geht zurück nach Juda. Und was meint ihr, was das für Auswirkungen gehabt hat auf sein Glaubensleben, diese Geschichte hier? Wie hat er von da an sein Leben geführt? Also der wollte ja sicherlich nichts mehr mit diesen extrem hypercharismatischen Auswüchsen zu tun haben, oder? Der hat dann kleine Brötchen gebacken. Aber ganz interessant, wir lesen im 2. Chronik 20, das dürft ihr zu Hause mal euch anschauen, ganz super Geschichte da, dass das ganz anders gelaufen ist. Josaphat kommt, geht zurück und er wird wie Ahab sozusagen bedroht. Er wird von den Ammonitern angegriffen. Wie geht er jetzt um? Jeder vernünftige König hätte die Truppen mobilisiert, hätte das Land mobil gemacht und eine Strategie aufgebaut. Was macht er? Er macht das eigentlich gleich wie Ahab gemacht hat. Er beruft eine Megaversammlung ein, er trommelt alle Leute zusammen, die ganze Gemeinde wird man sagen, auch Propheten und Leviten und Priester und alles Mögliche machen ein Mega-Event in Jerusalem, machen einen großen Gottesdienst, rufen ein Beten und Fasten aus und stehen dann, beten Gott an und äußerlich, sage ich mal, hat man vielleicht gar nicht großen Unterschied gemerkt zu dem, was man vorher bei Ahab gesehen hat. Und was noch dazu kommt, während sie Gott anbeten, gab es auch prophetische Rede, wie vorher. Und es heißt dort im 2. Chronik, Kapitel 20, Vers 14, und auf Jahasil, schwer auszusprechen der Name, wir merken, wir haben den noch nie vorher erlebt, den Leviten von den Söhnen Asafs kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und was sagt er dem Volk? Ich mache es kurz. Keine Angst. Ihr braucht gar nichts zu tun. Gott wird die Feinde schlagen. Also die Botschaft ist auch ähnlich ein bisschen wie das, was wir bei Ahab gehört haben. Was macht Josaphat? Nee, das kenne ich noch vom Ahab. Das habe ich schon mal erlebt. Leute, ich muss euch die Geschichte jetzt mal erzählen. Also hier läuft nichts. Bleibt mir fort mit den Propheten. Und das ist ja nur einer. Damals waren es 400. Lass uns lieber das Hirn einschalten. Nein, was macht er? Er fällt vor dem Volk auf den Boden, betet Gott an und sagt, danke Gott, dass du gesprochen hast. Wir werden dir folgen. Also nichts Rückzug ins Schneckenhaus. Er zieht sich nicht ins Schneckenhaus zurück. Wie machen wir das mit negativen Erfahrungen? Vielleicht mit Gemeinden, vielleicht mit Werken, vielleicht auch mit mir. Vielleicht mit Gottes vermeintlichen Reden. Vielleicht mit ausbleibenden Gebetserhörungen. Aber kann es sein, dass du nicht mehr mit Gott rechnest, aufgrund von diesen Dingen? Josaphat, finde ich richtig stark, Josaphat ändert nicht seinen Kurs, sondern er bleibt auf Empfang. Und dann lesen wir, und da kommen wir auch zum dritten Punkt, unser Glaube offen für das Reden des Heiligen Geistes. Er war definitiv offen. Und dann lesen wir im 2. Chronik 20, Vers 21, er beriet sich mit dem Volk, stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck, indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten ausziehen. Überlegt euch das mal. Sie ziehen dem Feind entgegen und sie stellen nicht hier die Panzergrenadiere vorne hin und die Artillerie, sondern die sind hinter den Lobpreiser. Die machen Anbetung, preisen den Herrn an und ziehen dem Feind entgegen und hinter ihnen sind die Truppen. Die hätten gar nichts machen können. Wenn die geschossen hätten, hätten sie auf ihre eigenen Leute geschossen. Und sie zogen aus und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Und zu der ganzen Zeit, dass sie mit Jubel und Lobgesang, nochmal, richtig emotional geht es hierher, zu und her, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammons und Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Und genau das ist das Fazit, genau das kannst du auch erleben. Die Frage ist halt eben nur, die sich jetzt stellt, die Frage ist, wie erkennst du, mit welchem Geist du es zu tun hast? Ja, hier gibt es ja zwei Personengruppen vielleicht auch unter uns. Das sind die einen, die sagen, ich habe schon so viel negative Erfahrungen gemacht, also ich halte mich nochmal da sehr zurück. Und ich hinterfrage alles kritisch, jedes Lied wird dreimal beleuchtet, was wir singen und so weiter und so fort. Und da gibt es andere, die sehen sich nach mehr und du willst alles mitnehmen, was es gibt und egal, du bist da völlig unkompliziert. Aber wie gehen wir jetzt wirklich richtig damit um? Wie erkennst du, mit welchem Geist du es zu tun hast? Nun, ganz einfach, es ist echt ganz einfach. Du musst nur die Bibel richtig lesen, Vers für Vers, jedes Wort. Schauen, was passiert da. Und wenn wir die Geschichte von Ahab lesen, an Ahab erkennst du, dass es nicht der Geist Gottes war. Du erkennst es eigentlich ganz einfach. Es gibt Indizien, auch die für dich persönlich wichtig sind. Du siehst, bei Ahab geht es nicht um Gottes Verherrlichung, sondern um seine eigene. Das ist ein ganz wichtiges Indiz. Vielleicht auch für dein eigenes Leben. Um zu erkennen, was ist Gottes Wille. Worum geht es? Geht es darum, dass du dein eigenes Reich baust? Geht es darum, dass du dein eigener König bist? Oder geht es echt um Gottes Ehre bei all dem, was du tust? Und das kannst du auch dann schön beobachten, wenn du Organisationen, Menschen, Gemeinden prüfst. Das habe ich öfters schon gesagt. Wie oft fällt im Gottesdienst der Name der Organisation und wie oft fällt der Name Jesus? Wie oft fällt der Name Geld und wie oft fällt der Name Gott verherrlichen oder was auch immer. Daran erkennst du das. Dann erkennst du das auch, welche Rolle spielt Wort Gottes darin, auch in deinem Leben, wenn du von Entscheidung geleitet wirst. Wo ist es, ich fühle einen Frieden oder ist es irgendwas, wow, ich habe heute Morgen etwas gelesen, das könnte eine Fährte sein zu dem richtigen Weg. Oder ist es tatsächlich so, das erlebe ich auch häufig, dass das Wort Gottes teilweise gar nicht mehr ausgepackt wird. Ja, das ist mal irgendwo ein nach vorne geht, verpackt das vielleicht noch super geistlich und sagt, hey, ich will euch einfach mal jetzt eine Geschichte erzählen, einfach, ich fühle mich jetzt in diese Richtung geführt. Du sagst dann zwar, du willst Jesus verherrlichen und ehren, aber du packst die Bibel nicht mehr aus. Das war für uns, ist für uns ein Megapunkt, dass wir sagen, auch wenn es vielleicht so ein langer Text ist wie heute, dass wir einfach sagen, wir wollen Wort Gottes lesen, lehren und es verstehen. Wir wollen weniger unsere eigene Weisheit weitergeben. Und das gilt auch für dein eigenes Leben. Da erkennst du dann auch dran, was ist Gottes Geist und was ist nicht von Gottes Geist. Und dann ist da wirklich Suche nach Gott. Ist da wirklich Demut? Ist da wirklich, du suchst Gott. Gott, hilf mir, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich möchte sie für dich treffen. Und dann, was wir natürlich auch noch sehen in dieser ganzen Geschichte bei Ahab, ein manipulativer Geist. Da wird gepusht ohne Ende. So stark, dass Micha das merkt. Er kommt da rein in diese ganze Atmosphäre. Du kannst fast gar nichts anders mehr sagen. Da ist Manipulation. Da ist Pushen. Und es ist fast schon eine Aggressivität. Bei Ahab sehen wir das. Micha sagt etwas anderes. Warum lassen sie ihn nicht einfach stehen und der eine kommt und haut ihn in die Fresse? Ja? Wie kannst du nur? Und Ahab schmeißt ihn in den Knast. Da merkt man auch häufig, wenn du mit Leuten im Gespräch bist, manchmal in der Seelsorge, und da kommt schon fast so eine Aggression entgegen, wenn jemand sagt, das ist richtig, wie kannst du mir nur und so. Und vor allen Dingen, das stärkste Merkmal, ob dieser Geist wirklich von Gott ist oder nicht von Gott, ist die Liebe. Das Höchste, was es gibt vom Heiligen Geist, die Frucht des Geistes übrigens, nicht die Früchte, die Frucht des Geistes ist Liebe. Das können wir nachlesen im 1. Korinther, ja? Galater. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Und dann kommen die anderen Dinge. Freude, Friede und so weiter. Es ist dem alles untergeordnet. Das merkt man. So, aber was uns ja hauptsächlich interessiert, woher wissen wir denn, was wirklich Werken des Gottesgeistes ist. Und da möchte ich euch echt einladen, seid offen dafür und ihr werdet erleben, wie der Heilige Geist in euer Leben hineinredet und weiterhin offen sein für das, was Gott tut. Also, wie erkennst du, mit welchem Geist du es zu tun hast? Irgendwie springt das Ding hier. Oder wie erlebst du das Reden des Heiligen Geistes? Und das sehen wir bei Josaphat im 2. Chronike 20. Da gibt es ein paar Begriffe und das, wie gesagt, deswegen lies einfach Bibel und meditiere über einzelne Worte, was da steht. Da heißt es, da ist am Anfang die Rede von Demut, Vers 3, 2. Chronik 20. Da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Der große König Josaphat fürchtet sich. Wir haben eben gesungen, bei dir gibt es gar keine Furcht. Das stimmt nicht ganz. Angst nicht, aber es gibt eine Art Furcht, das ist eine Gottesfurcht, eine Ehrfurcht. Er hat eine Ehrfurcht vor Gott und beugt sich vor Gott und richtet sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Das ist ein erstes Indiz, wenn du das hast. Ich habe eben schon mal darauf hingewiesen. So kannst du erwarten, dass Gott in dein Leben reinredet und nicht irgendein Lügengeist. Aber es geht noch weiter. Auch das haben wir uns eben angeschaut. Wenn du diese Rede von Josaphat dir anschaust und liest, stellst du fest, dass er ständig Gott zitiert und Gottes Taten wiedergibt. Er sagt, Gott, du hast das und das gesagt. Du hast dies gemacht. Du hast damals so gehandelt. Und weil du das gemacht hast, glaube ich auch, dass du das auch heute tust. Es sind nicht die Worte Josaphats, es sind die Worte Gottes, die er proklamiert. Das Wort Gottes hat Kraft. Das Wort Gottes hat Kraft. Es ist echt nicht zu unterschätzen. Deswegen sage ich auch die sogenannte stille Zeit, wenn du morgens aufstehst und öffnest die Bibel, da ist Power drin. Dass du sagst, Gott, rede du durch dein Wort. Und dann kannst du erwarten, dass Gott redet. Und er will sprechen in deine Situation hinein. Und was wir als nächstes sehen bei Josaphat ist Fasten und Beten. Fasten könnte man auch als bezeichnen, das stellt die eigene Befriedigung hinten an. Ja, wenn man das mal so überträgt. Beim Fasten tue ich meine Bedürfnisse nach hinten stellen, meine Grundbedürfnisse. Kennt ihr diese Pyramide da vom, wie heißt der noch? Maslow, genau. Diese ganze Pyramide, diese ganze Bedürfnispyramide, die stelle ich Gott unter. Das fängt beim Fasten an, das ist nämlich das Grundbedürfnis, Essen und Trinken. Das bedeutet, Gott, ich will von dir hören. Und dann kannst du erwarten, dass Gott redet. Und dann heißt es, die Bitte um Gottes Geist. In Vers 12 heißt es, denn in uns ist keine Kraft, aber bei dir. In uns ist keine Kraft, aber bei dir. Ich kapituliere, ich sage, in meinem Geist sind so viele Dinge schwer und darum. Ich kann ja noch nicht mal erkennen, was ist richtig, was ist falsch. Und deswegen fülle mich mit deinem Heiligen Geist, dass ich deine Stimme hören kann. Und das nächste ist innehalten und hören. Offen für Gottes Reden. Er will reden in meine Situation hinein. Offen für Gottes Reden. Und da ist man auch offen für prophetische Rede. Und die kann ich auch interessanterweise besser prüfen. Weil ich diese Dinge vorher, das ist übrigens Sixpack, ja, Gebet, Wort Gottes, geheiligtes Leben, Gemeinschaft, weil ich diese Dinge lebe. Und jetzt bin ich offen für Gottes Reden. Nein, ich ziehe mich nicht zurück ins Schneckenhaus. Sondern ich weiß, dass Gott redet, so wie Jesus seinen Jüngern sagt, wenn ihr den Vater um den Heiligen Geist bittet, wird er euch keine Schlange geben oder auch keinen Dämon und auch keinen Geist von unten, sondern dass wir uns darauf ausrichten und erleben, wie Gott spricht und wie er handelt. So, und dann können wir von dem sogenannten Geist der Einheit sprechen. Der kommt nicht am Anfang. Da herrscht da eine Einmütigkeit. Vers 18, und ganz Juda fiel nieder vor dem Herrn. Oder Vers 21, und er beriet sich mit dem Volk. Da war eine geistliche Einheit gewesen. Weil das ganze Volk, machte sich eins. Versteht ihr? Die kamen nicht einfach zusammen und sagten, ach, ist so toll, dass so viele Leute hier sind. Und Gott ist hier, weil so viele hier sind. Gott wird jetzt sprechen. Nein, dem geht etwas voraus. Übrigens, das ist das Geheimnis von Erweckung. Das ist das Geheimnis von Erweckung. Da geschieht Erweckung. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, umkehrt, sich demütigt und sie suchen mein Angesicht, dann werde ich vom Himmel her kommen und mein Volk heilen. Das ist nicht einfach nur außen, das ist innerlich. Und dann wird der Heilige Geist reden. Und das ist das Top-Merkmal, und da sind wir auch am Ende dieser langen Liste, ein Glaube, dem Taten folgen. Und jetzt gehe ich los. Ich bleibe nicht im Schneckenhaus, ich gehe los. Für mich ein Top-Merkmal, ob wirklich Gott da drin ist. Es wird so viel geredet, so viele Eindrücke, so viele Dinge, und jetzt passiert was, und jetzt geht's los. Das zeigt sich daran, ob wir wirklich losgehen. Ob da was hängen bleibt. Ich kann mich erinnern, ich war früher auf Konferenzen gewesen, als 17-Jähriger, OM-Konferenz, ein bisschen nach Hause gekommen. Und weißt du, was der Unterschied war zu den Konferenzen damals und zu den heutigen? Wir haben unsere Gemeinden schier verrückt gemacht. Die Leute hatten Angst gehabt, wenn wir auf diese Konferenzen gegangen sind. Wir kamen als junge Leute zurück und haben gesagt, so, und das, was Gott uns jetzt gezeigt hat, das wollen wir jetzt in die Gemeinde investieren. Wir wollen das umsetzen. Und was macht man heute? Man rennt von Konferenz zu Konferenz zu Konferenz zu Konferenz. Oder von Event zu Event. Ja? Oh, in der Gemeinde ist nächste Woche Worship-Team so und so dran, da gehen wir dahin. In der Gemeinde ist Hip-Hop-Team so da gehen wir dann dahin. Und dann ist der Redner, gehen wir dahin. Und wir werden nur fett gefressen und voll, tanken uns voll, aber es kommt nichts rum. Das ist das Eigentliche. Gott redet in unser Leben rein, der Heilige Geist spricht in unser Leben rein und dann gehen wir los und handeln wir. Eine Gemeinde, wo das wirklich passiert, da passiert was, da gehen Menschen los, die bleiben nicht in ihrem Mikrokosmos, muss ich auch zu meiner eigenen Kritik sagen. Hier müsste viel mehr noch auch nach außen gehen. Auch Menschen, die in die Mission gehen, die sich rufen lassen, die sagen, let's go. War jetzt nicht mein Thema gewesen, aber das gehört mir dazu. Ja. Gut, und wir kommen hier auch zum Schluss. Zum Schluss, und ich möchte euch bitten, zum Schluss nochmal Römer 8, Vers 15 aufzuschlagen. Und dem geht eine Warnung nochmal voraus. Es ist eine Riesengefahr, wenn du auf Nummer sicher gehen willst und dich nur von deinem Verstand leiten lässt und meinst, du könntest mit deinem Verstand prüfen, was von Gott ist und was nicht von Gott ist und vielleicht auch andere verurteilen. Und du merkst gar nicht, dass du in deiner eigenen Realität lebst und du lebst eigentlich gar nicht das, was Gott will. Ich möchte dich ermutigen, dich über diese Enttäuschungen hinwegzusetzen und dich auf Gott auszurichten. Es heißt im Römer Kapitel 8, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht. Ihr habt keinen Schneckenhausgeist empfangen. Ja? Ihr habt keinen Geist empfangen, der Angst und Furcht und nein, niemals mehr. Ich bin schon so enttäuscht worden, da gibt es so viele Extreme, mache ich nicht mit. Oh, wenn da schon die Orgel klimpert zwischen den Liedern, das ist Manipulation. Und wir vergessen, was David gemacht hat auf seiner Harfe. Spielt der Harfe und alles beruhigte sich. Wo waren wir stehen geblieben? Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Angst, zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, den wir rufen, Abba, Vater. Und auf den kannst du dich verlassen. Hier wird ein Vergleich gezogen mit einem Kind. Ein Kind, was schreit, Baba! Mama! Könntest gleich wieder draußen miterleben. Ja? Oder Mama! Ja, wir können lernen von den Kindern. Und das ist durchaus emotional. Von ganzem Herzen. Ein Geist, durch den wir rufen, Abba, Vater. Und das ist kein Lügengeist. Und er enttäuscht nicht. Vers 16, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Da ist was in diesen Punkten, die wir uns eben angeschaut haben, ja? Diesen Punkten, die wir gesehen haben. Wenn wir die leben, dann werden wir das erleben, dass Gottes Geist in uns wirkt. Und dann heißt es in Vers 17, wenn aber Kinder so auch Erben Gottes und Miterben Christi, er hat so viel für dich bereit, für uns bereit. Aber wir dürfen es empfangen und wir richten uns aus nach dem. Wir geben uns nicht den Enttäuschungen hin. Das ist eine Waffe des Teufels. Der Teufel versucht uns immer wieder auf den Boden zu hauen, dass wir als Fazit sagen, so, und jetzt bleibe ich da, wo ich bin. Und ich bitte dich, ob du 20 bist, 40 oder 70, dass du nie aufgibst und sagst, ja, jetzt weiß ich ja, wie es läuft. Nein, immer wieder ganz frisch wie ein Kind dich ausrichtest, nach Gott, nach seinem Heiligen Geist und das erlebt. Nimm ihn mit in dein Leben und er nimmt dich mit in sein Programm. Deswegen heißt es hier am Schluss, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch verherrlicht werden. Das ist nicht einfach, dieser Weg, wenn wir vom Königsthron runtergehen, wenn wir aus unserer eigenen Realität rauskommen und wir richten uns auf Gott aus. Aber dann bin ich offen, dann kann ich Seelsorge suchen, Gespräch suchen und dann kann ich hören, was hat der andere mir zu sagen und ich kann es vor Gott bewegen und ich bin nicht hart, ich bin weich, ich bin offen für Gottes Reden. Lass uns das gemeinsam tun. Wir tun das jetzt, dass wir mal aufstehen und das Gott einfach auch als Antwort ihm geben. Lass uns alle aufstehen jetzt. Herr, und ich danke dir für dein Wort. Dein Wort hat Kraft, auch heute noch. Auch ein Text, wo wir erstmal den Eindruck haben, da ist nur ein fettes Fragezeichen drüber und wir können das gar nicht richtig einordnen. Aber ich danke dir, dass wir gerade solche Texte haben und wir haben heute einen Spagat gehabt zwischen dieser Geschichte mit diesen Lügengeistern und wir ziehen die Parallelen und stellen fest, dass wir schon so oft auch enttäuscht wurden und du weißt auch, wo hier Enttäuschung ist in den Reihen hier. Wo auch Bitterkeit vielleicht da ist, vielleicht auch Bitterkeit gegenüber dir, weil man meint, du hast uns da in die Irre geführt. Aber wir wissen von deinem Wort, dass nur Gutes von dir kommt. Diese Lügengeister, das hast du erlaubt, weil dort war ein Mann, der ganz bewusst seinen Weg in die Irre laufen wollte. Aber dein Geist ist ein heiliger Geist. Dein Geist ist ein Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Und ich möchte dich bitten für mich und für uns als ganze Gemeinde, als jeden Einzelnen, dass wir auf deine Stimme hören können. Und ich möchte dich für diejenigen unter uns bitten, für die das vielleicht alles ein bisschen schwere Materie war, weil sie vielleicht auch noch nie mit diesem Gott persönlich Bekanntschaft gemacht haben. Du bist gekommen, um uns zu erlösen. Du wurdest Mensch in Jesus. Und Herr, ich danke dir, dass du uns diesen Weg aufgezeichnet hast, wie wir Zugang haben können zu dir, zu deinem Heiligen Geist. Und Jesus, als du mitten auf diesem religiösen Fest warst in Jerusalem und sahst diesen ganzen Zirkus, der eigentlich gar nichts mit dir zu tun hatte, standst du auf und riefst in der Menge, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und ich bitte dich, Jesus, wir wollen zu dir kommen. Du bist gestorben für unsere Sünde, du bist auferstanden und du lebst. Komm du mit deinem Heiligen Geist, ich bitte dich auf die, die noch keine Beziehung mit dir haben, dass sie ihre Herzenstüre öffnen, dass du hineinkommst, dass du Sünden vergibst und wiederherstellst. Und für uns alle, die wir uns ins Schneckenhaus zurückgezogen haben oder irgendwo auf der falschen Fährte sind, wir wollen uns wieder neu ans Licht wagen, wie du im Licht bist, Vergebung annehmen und diesen Weg gehen und Schritte des Glaubens tun. Vielleicht ist ein Gespräch dran mit jemandem, der hier in der Gemeinde mit einem Leiter, mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit dem Ehepartner, mit einem Seelsorger, und dass wir Schritte tun. Und wir wollen dem Teufel und seinen Lügen nicht glauben, auch seinen Enttäuschungen, die er in unser Leben reingelegt hat. Und das wollen wir alles jetzt auch vor deinen Thron legen und danke dir, dass du jetzt hier bist. Lass uns Gott nochmal anbeten mit zwei Liedern. Und das erste Lied lautet: Du allein bist heilig. Und damit machen wir ihn wieder zum König und kommen zurück an den Punkt, wo wir hinkommen sollen.